Naja, ich bin Zeit meines Lebens optimistischer Naturschützer gewesen und ehrlich gesagt hilft das auch ziemlich, um sagen wir, den einen oder anderen Rückschlag zu verdauen.
Das Wattenmeer wirkt oft zeitlos. Ebbe, Flut, Vogelzüge. Vieles scheint seit Jahrhunderten gleich. Und doch hat sich dieser einzigartige Lebensraum in den vergangenen 40 Jahren massiv verändert. Kaum jemand hat diesen Wandel so intensiv begleitet wie Dr. Hans-Ulrich Rösner. 4 Jahrzehnte hat er aktiv als Naturschützer mit dem WWF das Wattenmeer beschützt, gestärkt und verteidigt. Dafür ist er jetzt sogar mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner vom WWF Deutschland und habe heute die tolle Chance, auf 4 Jahrzehnte Naturschutzarbeit zurückzuschauen. Mit eben Hans-Ulrich Rösner. Hallo Hans-Ulrich.
Hallo.
Wenn du heute aufs Wattenmeer hinausschaust, welche Emotionen kommen da bei dir hoch?
Ja, zum einen die Begeisterung, die ich für diesen Lebensraum empfinde, fürs Watt, für Sandbänke, für Salzwiesen, für die Weite, für die vielen Vögel, die dort sind. Zum anderen ein Gefühl der Zufriedenheit damit, dass wir auch da ganz schön viel erreicht haben für die Natur in diesen 40 Jahren und natürlich unsere Vorgängerinnen und Vorgänger auch schon, denn der Naturschutz im Wattenmeer begann schon vor über 100 Jahren. Dadurch, dass die ersten engagierten Menschen kleine Inseln kauften mit Vogelkolonien und die vor dem Abschuss retteten.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gesagt hast, hier schlägt mein Herz, hier möchte ich mich für einsetzen?
Das war im Grunde als Kind, wo ich am Strand einer ostfriesischen Insel unterwegs war und Muscheln sammelte und Krebse fing. Und das war der Punkt, wo ich mich entschied, Biologe zu werden und eigentlich auch an der Nordsee bleiben zu wollen.
Ach, das klingt ja zauberhaft. Schon seit der Kindheit diesen Traum gehabt. Dann lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen, bevor wir jetzt über die Naturschutzarbeit sprechen und einmal definieren, was ist überhaupt das Wattenmeer? Weil ich glaube, das haben viele gehört, aber so richtig definieren können es wahrscheinlich die wenigsten.
Das Wattenmeer sind die flachen Küstengewässer der südlichen Nordsee und es gehört sogar zu 3 Staaten. Es ist also sehr groß, nämlich zu Deutschland, Dänemark und den Niederlanden und besteht aus verschiedenen Lebensräumen, in denen die Gezeiten sehr stark wirken, also Ebbe und Flut. Wir haben einen großen Tidenhub, der teilweise bis zu 3,5 Meter beträgt. Und dieses Wasser fließt täglich 2-mal rein und raus in das Wattenmeer durch große Wattströme, wo das Wasser ständig steht, die auch bis zu 30, 35 Meter tief sein können. Es überflutet dann die Wattflächen, also den Meeresboden, der bei Flut mit Wasser bedeckt ist und bei Ebbe freilegt, trocken fällt. Aber auch die Salzwiesen, die sich an diese Wattflächen angrenzen und die nur selten überflutet werden, nämlich bei Sturm, gehören zum Wattenmeer ebenso wie die Inseln und die Dünen und die Strände und Sandbänke.
Jetzt hast du richtig Lust gemacht, dorthin zu fahren und mir das wieder genau anzugucken. Mit einer ganz, ganz neuen Perspektive.
Ja, da bist du nicht die Einzige. Da kommen ganz schön viele Gäste hierher, die das Wattenmeer erleben wollen.
Ich war schon ewig nicht mehr dort, bestimmt 20 Jahre oder sowas. Deswegen ist es so klein in Erinnerung. Ich muss mal wieder dringend auf jeden Fall meinen eigenen Urlaub nutzen und Richtung Norden fahren. Du hast in den 80er Jahren damals dort angefangen. Wie stand es damals um das Wattenmeer?
Das Wattenmeer, ich hatte schon erwähnt, dass der Wattenmeerschutz vor über 100 Jahren begann und sich auf einzelne Arten richtete, die man vor dem Abschuss tatsächlich auch durch Touristen, die sich die Federn von Seeschwalben an die Hüte stecken wollten, gerettet hat. Mhm. Es ist dann in den kommenden Jahrzehnten ist dann mehr und mehr Gebietsschutz dazu gekommen. Also man hat gesehen, man kann nicht nur einzelne Arten schützen, man muss im Grunde das ganze Gebiet schützen. Es gab dann in den 70er Jahren die ersten großen Diskussionen um Nationalparke. Es gab in den 70er und 80er Jahren Diskussionen um große Eindeichungen, mit denen große Teile des Wattenmeeres vernichtet wurden. Als ich angefangen habe mit der Arbeit, da war das die letzte große Eindeichung noch gar nicht abgeschlossen. Der Nordstrahler Bucht, so hieß dieses große Gebiet damals, von immerhin 35 Quadratkilometer Größe, was dem Wattenmeer entzogen wurde. Und das war die große Bedrohung, die damals auch noch über dem Wattenmeer schwebte. Aber es gab auch noch Jagd an vielen Stellen im Wattenmeer auf Wasservögel, also auf die Arten von Vögeln, die das Wattenmeer ganz besonders auszeichnen und für die das Wattenmeer ein notwendiger Überlebensraum ist auf ihrem Zug aus der Arktis hier nach Süden. Die Salzwiesen wurden noch intensiv so stark beweidet, dass das im Grunde ein Golfrasen glich, also die Biodiversität, die Artenvielfalt sich dort überhaupt nicht entfalten konnte. Es wurde Dünnsäure in der Nordsee verklappt, noch ganz offen. Also es gab vieles, oder ich nenne ein anderes Beispiel, als wir damals am Strand unterwegs war und eine Unterkunft hatte, wo er danach zurückkam, musste auf die Terpentinflasche am Eingang zurückgreifen und sich das, die Ölflecken von den Füßen waschen. Es gab also noch ganz höhere Maße, als es dann später der Fall wurde, den Fall, dass Tanker ihre Tanks unterwegs auswuschen und das Öl auf diese Weise an die Strände gelangte. Dinge, die man heute sehr, sehr selten nur noch sieht.
Ja. Kannst du dich noch so an dein erstes Projekt oder einer deiner ersten Projekte erinnern, die dich vielleicht auch sehr geprägt haben damals?
Naja, meine Arbeit im Wattenmeer begann im Grunde mit der Gründung des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Mhm. Das war Mitte der 80er Jahre. Es kam zunächst Niedersachsen mit dem Gedanken, einen Nationalpark in seinem Wattenmeer zu gründen. Schleswig-Holstein zog dann nach und hat es dann geschafft, schneller als Niedersachsen, nämlich im Oktober 1985 den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer auszuweisen, Niedersachsen dann im Januar 1986. Und das waren im Grunde die größten Schutzgebiete, die Westeuropa hat, die da gegründet wurden. Und unsere Arbeit als WWF war es, diese Schutzgebietsausweisung zu unterstützen, öffentlich zu unterstützen. Denn es ist keineswegs so, dass da alle Menschen nur begeistert waren davon, dass dort große Schutzgebiete entstehen sollten. Man hatte Einschränkungen durch den Naturschutz befürchtet. Dieses musste nicht nur verteidigt werden in der Öffentlichkeit, sondern auch natürlich den Landesregierungen gesagt werden, naja, also ein Nationalpark, der nur das Wort Nationalpark enthält, aber keine guten Regelungen für die Natur, der reicht auch nicht aus.
Was waren denn so die Argumente, weswegen kein Nationalpark errichtet werden sollte damals?
Naja, viele sagten, die Gefahren fürs Wattenmeer würden vor allem von außen kommen und da würde es überhaupt nichts nutzen, wenn man im Wattenmeer Gebiete sperrt. Andererseits, einer Seeschwalbe ist es im Grunde egal, ob ihre Eier durch Schwermetalle kaputt gehen oder weil sie jemand zertritt. Und um mal ein ganz plastisches Beispiel zu nehmen. Und deswegen ist es zwar richtig, dass auch Gefahren von außen durch Nährstoffüberversorgung, durch Schiffsunfälle oder durch Schadstoffe, dass die abgewehrt werden mussten. Aber genauso richtig ist es, dass es vor Ort auch des Schutzes bedarf. Und dass ein glaubwürdiger Nationalpark auch hilft, wirklich große industrielle Gefahren abzuwehren, die im Grunde ja bis auf den heutigen Tag für das Wattenmeer bestehen.
Menschen zu überzeugen ist ja immer eine der größten Herausforderungen. Was hat dich denn immer so motiviert gehalten, weiterzukämpfen und weiterhin dafür da zu sein?
Naja, dass man sie überzeugen kann. Also viele, die sehr skeptisch waren gegenüber dem Nationalpark oder auch dem Naturschutz gegenüber allgemein. Oder sagen wir es mal so, Naturschutz weit weg gut fanden, aber vor der Haustür nicht ganz so gut, sind im Lauf der Zeit Freunde und Freundinnen des Nationalparks geworden. Und das ist eigentlich der schönste Erfolg. Wir haben sicherlich zur Zeit der Nationalparkgründung eher eine überwiegende Ablehnung in der Region gehabt für den Nationalpark. Wir haben heute eine weit überwiegende Zustimmung. Und das finde ich schon sehr motivierend.
Absolut, da kann man ja richtig stolz drauf sein, dass es sich so ein wahnsinniger Wahrnehmungswandel halt auch vollzogen hat. Wenn du jetzt zurückblickst, wir haben jetzt den einen Nationalparkgründung, welche anderen Erfolge nimmst du denn mit aus dieser Zeit oder sind es wert, auch erwähnt zu werden?
Naja, zunächst mal, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ist das Wappen überhaupt noch da? Also es sind nicht nur solche Dinge wie, dass man bestimmte Nutzungen einschränken konnte oder abschaffen konnte, da komme ich noch gleich drauf zu sprechen. Mhm. Es ist auch der Umstand, dass es überhaupt so erhalten werden konnte, wie es vor 40 Jahren war und dass sozusagen industrielle Nutzungen sich nicht ausgebreitet haben, dass der Tourismus nicht auch noch die letzte Ecke bevölkert, sondern konzentriert ist an bestimmten Stellen und der Störungseinfluss durch den Tourismus sich dann auch auf bestimmte Stellen konzentriert. Aber es gibt eben auch andere Erfolge, wo bestimmte Nutzungen oder bestimmte schädliche Einflüsse zurückgedreht werden konnten. Da nenne ich mal ein Beispiel, die Salzwiesen, also dieser Übergangsraum zwischen Land und Meer, in dem sehr spezielle Pflanzen und Tiere leben, die eben mit dieser Meerwasserüberflutung zurechtkommen müssen. Diese Salzwiesen, die wurden intensiv beweidet noch Mitte der 80er Jahre und sind heute zu einem Großteil unbeweidet, kommen wieder zur Blüte. Die Artenvielfalt in ihnen kann sich wieder entwickeln. Die Jagd auf Wart- und Wasservögel im Wattenmeer wurde weitgehend eingestellt. Die Dünnsäureverklappung wurde eingestellt. Die Seehundbestände, und nicht nur die, auch die Kegelrobbenbestände, die es vor 40 Jahren noch gar nicht gab, haben sich wiederholt. Die Kegelrobben sind wieder zurückgekommen ins Wattenmeer. Von wenigen tausend Seehunden liegen wir heute bei knapp 40.000, die im Wattenmeer leben können. Das alles konnte man sich vor 40 Jahren noch gar nicht so richtig vorstellen. Es ist aber gelungen.
Du sagtest ja vorhin auch, das Wattenmeer liegt an drei Ländern. In Deutschland, Dänemark und Niederlande, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Geografie, ja, genau. Ist nicht so. Wie hast du die auch in diesen 40 Jahren die Zusammenarbeit in diesen drei Ländern wahrgenommen? Oder gibt es eine Zusammenarbeit zwischen diesen drei Ländern, um eben das Wattenmeer zu erhalten?
Ja, das ist ja etwas besonders Bemerkenswertes eigentlich, dass es die nämlich gibt, diese Zusammenarbeit. Und zwar seit dem Jahr 1978 schon. Das ist die längste zwischenstaatliche Zusammenarbeit für ein Naturgebiet in der Welt, die existiert und die auch immer noch besteht. Und wo vor wenigen Tagen übrigens die 15. Regierungskonferenz zum Wattenmeerschutz gerade erst in Esbjerg, im dänischen Esbjerg, zu Ende ging. Und das zeigt schon, dass in diesen drei Ländern und demzufolge dann auch in den drei Regierungen doch die Einsicht herrscht, dass das Wattenmeer im Grunde der wertvollste Lebensraum ist, aus einer internationalen Perspektive heraus, der zu finden ist dort. Und man hat immer dann gesagt, naja, der Seehund, der in Schleswig-Holstein im Wattenmeer lebt, der bleibt ja nicht dort, sondern der wandert auch nach Niedersachsen und in die Niederlande oder nach Dänemark und umgekehrt. Das als Beispiel zeigt schon, dass man ihn eben auch nicht nur in Schleswig-Holstein schützen kann, sondern im Grunde das gesamte Wattenmeer in den Blick nehmen muss. Und genau das ist passiert. Die Staaten haben 1978 und dann ernsthaft 1982 verabredet, das Wattenmeer gemeinsam zu schützen. Und so ist es auch gekommen. Das heißt nicht, dass alle Regelungen exakt identisch sind in den drei Ländern. Dazu sind die kulturellen Unterschiede zwischen den drei Ländern doch immer noch zu groß. Aber es gibt eine ganz klare gemeinsame Einsicht, dass das Wattenmeer gemeinsam geschützt werden muss, dass das nach strengen Standards zu passieren hat. Nur auf dieser Grundlage konnte auch die Anerkennung als Weltnaturerbe durch die UNESCO erwirkt werden, weil die hat ganz klar gesagt, ihr müsst das Wattenmeer gemeinsam schützen, ihr müsst es auch gut schützen. Und es geht nicht nur, Beispiel, das niedersächsische Wattenmeer zum Weltnaturerbe zu ernennen, sondern es müsste schon das gesamte Wattenmeer sein und das ist dann auch gelungen im Jahr 2009.
Was ist denn der Konsens dann gewesen, wie wir das Wattenmeer dann schützen, gemeinsam?
Naja, zunächst mal, die wichtigste Entscheidung war natürlich, dass es überhaupt mal Schutzgebiet wird. Ja. In Deutschland hat man sich für das Schutzgebietsinstrument Nationalpark entschieden. In den Niederlanden hat man kleinere Nationalparke nur auf einzelnen Inseln gegründet. Ansonsten ist das durch ein anderes System geschützt werden. In Dänemark ist das Wildreservat gewesen, aber auch Schutzgebiet. Und Dänemark hat dann erst viele Jahre später das auch zum Nationalpark gemacht. Also diese Entscheidung, das Wattenmeer zu schützen oder eine andere Entscheidung, Eindeichungen zu stoppen, also nicht länger Wattenmeergebiete hinter Deichen abzutrennen von der jungen, wilden, dynamischen Natur, die das Wattenmeer verkörpert. Das ist auch schon eine sehr grundlegende Entscheidung gewesen für den Schutz, an die heute gar keiner mehr so richtig denkt.
Also 40 Jahre ist ja irre, das ist ja ein ganzes Leben. Das ist ja wahnsinnig lange. Und wir haben ja gerade über die anfänglichen Bedrohungen gesprochen. Wie haben sich die Bedrohungen geändert oder haben sie sich geändert bis zu heute?
Ja, das haben sie auf jeden Fall, ganz erheblich sogar, aber vielleicht muss man eins voranstellen noch. Mhm. Ich habe bisher sehr viel über die Erfolge des Wattenmeerschutzes gesprochen. Das ist nur die eine Hälfte der Medaille. Die andere Hälfte der Medaille ist, dass unglaublich viel noch zu tun bleibt.
Ja, dann nehmen wir uns gerne dahin mit. Ja.
Also es ist einfach nicht schwarz-weiß. Wir blicken im Wattenmeer auf großartige Naturschutzerfolge zurück. Aber ebenso müssen wir uns ganz, ganz viel Sorgen über die Zukunft machen. Und wenn vor 40 Jahren die größte Gefahr für den Wattenmeerschutz noch die Eindeichungen waren, ja, die Eindeichungen eigentlich allem voran, weil da einfach Wattenmeer grundlegend zerstört wurde und hinter Deichen verschwand, ist heute die größte Gefahr der Klimawandel für das Wattenmeer noch größer als bestimmte Nutzungen oder industrielle Ansprüche. die an das Wattenmeer gestellt werden. Und der Klimawandel, der führt nicht nur zu einem Temperaturanstieg, der führt nicht nur zu einem Temperaturanstieg wie anderswo auch hier an der Küste und dazu, dass sozusagen Arten sich verändern werden, also kälteliebende Arten eher verschwinden, wärmeliebende dazuwandern und sich das alles verändern wird, sondern der Klimawandel führt auch zu einem beschleunigt steigenden Meeresspiegel und bringt die Gefahr mit sich, dass das Wattenmeer erodieren könnte, dass Wattflächen dauerhaft überflutet werden, dass Inseln und Halligen abbrechen, dass auch letztlich die Deiche nicht mehr sicher sind, hinter denen die Menschen leben. Also auch, es ist nicht nur die Natur in Gefahr des Wattenmeeres, von diesem Meeresspiegelanstieg quasi aufgefressen zu werden, sondern natürlich die an der Küste lebenden Menschen sind auch in Gefahr.
Was sind denn jetzt die Ansätze? Weil die Veränderung hat begonnen. Wir sehen nämlich schon, ne, was du gerade aufgelistet hast, alles. Was passiert denn jetzt gerade im Wattenmeer in der Region, um sich anzupassen oder dagegen zu wirken?
Naja, es gibt ja im Grunde zwei wesentliche Dinge, die notwendig sind. Das eine ist natürlich, dass Klimaschutz nicht nur vor Ort, sondern auch global funktionieren muss, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden müssen. Und die Küste trägt dazu schon, muss man sagen, ordentlich bei, weil, sagen wir mal, Windkraftanlagen hier in einem Ausmaß, wie man sich das in Süddeutschland eher wenig vorstellt, an der Küste gewachsen sind und netto ein Stromüberschuss von der Küste exportiert wird. Also zum Klimaschutz trägt die Küste gewaltig bei, wobei ich ebenso deutlich sagen muss, dass innerhalb der Schutzgebiete auch Windenergieanlagen nichts zu suchen haben und auch nicht gebaut werden müssen, auch nicht gebaut werden dürfen, weil dort die Natur eben dann Vorrang hat. Aber das Zweite, was wir neben dem tatsächlichen Klimaschutz brauchen, und ich muss sagen, ohne Klimaschutz ist das Wattenmeer nicht zu retten. Also das muss eine ganz kleine Sache sein. Wenn wir den nicht global hinkriegen, dann wird der Meeresspiegelanstieg in einem Ausmaß stattfinden, dass das Wattenmeer gar nicht mehr existiert. Nicht in diesem Jahrhundert, aber in den nächsten ein, zwei Jahrhunderten. Deshalb gibt es Wattenmeerschutz auch nur mit Klimaschutz zusammen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist, das nennen wir Klimaanpassung. Also das, was man auch in Städten diskutiert, wenn es darum geht, dass es nicht so heiß werden darf in Städten, da geht es ja auch im Grunde um Klimaanpassung. Das gilt auch für das Wattenmeer. Wir müssen dem Wattenmeer helfen, mit dem Meeresspiegel in die Höhe zu wachsen und auch in der Größe sich anpassen zu können an den gesteigerten Meeresspiegelanstieg. Hier und da wird man vielleicht eines Tages Deiche auch zurücknehmen, damit das von der Seeseite her erodierende Wattenmeer an Land, an ehemals eingedeichten Wattflächen, wieder wachsen kann.
Wie kann das denn ansteigen? Also du sagtest gerade, dass das Wattenmeer quasi vor dem Ertränken schützen. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ich nenne da mal ein Beispiel. Ja. Es gibt die berühmten Halligen. Das sind kleine Inseln, die keinen Deich haben. Hier im nordfriesischen Wattenmeer in Schleswig-Holstein. Die bei Sturm aus West, Nordwest vor allem hin und wieder überflutet werden. Und wo die Menschen auf Hügeln, sogenannten Warften, leben, damit sie sicher sind bei solchen Sturmfluten. Und jedes Mal, wenn das Meerwasser so eine Hallig überflutet, sieht man, dass die Trübstoffe zurückbleiben auf der Hallig. Also das Wattenmeer wirbelt viel Sediment auf, vor allem bei Sturm. Und das führt dann zu dieser grauen Farbe des Wassers. Und das setzt sich ab bei so einem Sturm. Und dadurch wächst so eine Hallig langsam in die Höhe. Jedenfalls dann passiert das, wenn es genügend von diesen sogenannten Landuntern gibt. Es besteht eine gewisse Hoffnung, dass diese Halligen überleben können als kleine Inseln. Und dadurch, dass sie mit dem Meerwasseranstieg in die Höhe wachsen. Und das gilt es natürlich auf das gesamte Wattenmeer zu übertragen, weil es reicht ja nicht, dass die Halligen in die Höhe wachsen, sondern das Wattenmeer muss insgesamt mithalten. Und da kann es durchaus sein, dass in der Zukunft, das ist eher eine Entscheidung der nächsten ein, zwei Generationen als unserer Generation, man entscheidet auch mit großen Sedimentaufspülungen aus der Nordsee, dem Wattenmeer zu helfen, so wie das heute schon bei Sylt passiert, um Sylt an der Küstenlinie zu halten. Ob das passiert, das wird ja sehr, sehr kostenaufwendig, so etwas. Ob das passiert, können wir heute noch nicht sagen. Was wir aber heute sagen können, ist, dass wir ausprobieren müssen mit Pilotprojekten, wie das denn gehen kann überhaupt. Was können wir tun? um dem Wattenmeer so gut wie möglich gegen den Meeresspiegelanstieg zu helfen. Eine der Maßnahmen, die da ausprobiert werden müssen, ist das, was wir als weichen Küstenschutz bezeichnen. Also nicht nur mit Deichen und Betondeckwerken und Dämmen, also hartem Küstenschutz versuchen, die Natur zu zähmen, sondern insgesamt mehr mit weichem Küstenschutz, also mit Sandaufspülungen, den gleichen Effekt des Schutzes für die Menschen und die Natur erreichen.
Wie hoffnungsvoll bist du bei diesen ganzen Maßnahmen oder wie fragil ist das Wattenmeer? Glaubst du, dass es klappen kann, mit diesen ganzen Maßnahmen das Wattenmeer zu retten?
Naja, ich bin Zeit meines Lebens optimistischer Naturschützer geworden. Super. Gewesen. Und ehrlich gesagt hilft das auch ziemlich, um sagen wir, den einen oder anderen Rückschlag zu verdauen. Denn Rückschläge gibt es schon auch. Und nicht zuletzt deswegen, weil es sozusagen eine wachsende Einsicht gibt in den Umstand, dass wir solche Pilotprojekte brauchen, mit denen wir ausprobieren, wie wir eine solche Anpassung hinkriegen. Weil es also diese wachsende Einsicht gibt, bin ich auch optimistisch, dass das gelingen kann. Natürlich wird sich das Wattenmeer verändern über die Zeit. Wir werden mit dem Meeresspiegelanstieg und der Temperaturerhöhung nicht fertig werden, ohne Spuren zurückbleiben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es gelingen kann, dem Wattenmeer zum Überleben zu verhelfen.
Wenn du jetzt gerade schon von Rückschlägen sprichst, gibt es aus deinen Jahrzehnten einen Rückschlag, der dich bis heute vielleicht wurmt oder so ein bisschen verfolgt, wo du denkst, oh Mensch, ey, hätte ich das mal hingekriegt?
Naja, zunächst mal ist das ja nicht nur für eine Frage von ich, sondern wir sind immer als Team unterwegs. Und nicht nur als Team WWF, so, wo wir lange und gut gemeinsam gearbeitet haben, sondern auch als Team mit den anderen Naturschutzorganisationen. Beispiel ist die Schutzstation Wattenmeer, mit der wir hier sehr eng zusammenarbeiten. Oder auch viele Menschen aus der Region, die nicht in Naturschutzorganisationen sind, die sich auch für das Wattenmeer einsetzen und beispielsweise Nationalparkpartner geworden sind. Also da sind wir schon eine ganz schön große Wattenmeerfamilie, die da unterwegs ist. Und wenn ich jetzt an einen Rückschlag denke, der mich und uns bis heute verfolgt, dann ist das, dass wir in Sachen der Fischerei bisher wenig erreicht haben. Also die Fischerei, speziell die Krabbenfischerei, die mit Grundschleppnetzen im Wattenmeer arbeitet, ist nach wie vor fast auf der gesamten Fläche des Wattenmeeres unterwegs und beeinträchtigt natürlich den Meeresboden und die Lebensräume, die sich dort bilden und die Arten, die dort vorkommen. Und da ist es einfach noch nicht gelungen, auch in 40 Jahren nicht, einen Durchbruch zu erzielen, dass man einen Kompromiss findet, der einen größeren Teil des Wattenmeers frei von Fischerei entwickeln lässt und die Fischerei trotzdem aber als Teil der Nordseeküste weiter existieren kann natürlich aber sich eben etwas mehr beschränkt. Bei Teilen der Muschelfischerei ist das übrigens gelungen, also der Fischerei auf Miesmuscheln. Da haben wir einen Kompromiss erzielen können, jedenfalls in Schleswig-Holstein im Wattenmeer, die Muschelfischerei in einer insgesamt nationalparkverträglichen Weise wirtschaften lässt.
Okay. So, bis 25 hast du ja das Wattenmeer-Büro noch geleitet und hast dann die Leitung abgegeben. Du bist weiterhin noch aktiv, da reden wir gleich drüber. Wie war es denn für dich, nach so langer Zeit die Leitung abzugeben an die nächste Generation?
Ja, es wurde dadurch ganz stark erleichtert, dass ich einen Nachfolger habe, der großartige Arbeit macht und wo ich dann auch sagen kann, ich kann mich ein wenig in den Ruhestand begeben. Ich habe aber keine Lust, inaktiv zu bleiben und helfe also nach wie vor dem WWF-Team. Habe auch begonnen, mich in der Schutzstation Wattenmeer zu engagieren, wo ich dem Vorstand angehöre.
Großartig. Dein Engagement geht weiter und du wurdest ja jetzt auch geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Wie war das für dich, nochmal so eine wahnsinnige Auszeichnung für deine Leidenschaft und dein Engagement zu bekommen?
War schon eine besondere Sache für mich. Also einerseits ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich gar nicht so gern als Person im Mittelpunkt irgendwo stehe. Wie das dann bei dieser Auszeichnung da, bei dem Event in Kiel, wo der Ministerpräsident mir den Orden angeheftet hat, dann ablief. Andererseits war das schon eine schöne Veranstaltung und ich denke, es ist ja auch eine Auszeichnung für das Wattenmeer irgendwie und für das Team und deswegen habe ich das auch sehr, sehr gerne dann entgegengenommen.
Kann ich mir vorstellen, es ist ja auch deine Arbeit und deine Leidenschaft. Ich meine, so viele Jahrzehnte Naturschutzarbeit, so ein langer Atem, so viel so viel, was du auch meintest mit Rückschlägen und man muss weiter optimistisch bleiben oder sowas. Also aus meiner Perspektive kannst du sehr, sehr stolz auf deine Arbeit sein. Wir haben ja gerade schon gesprochen, du hast es an die nächste Generation abgegeben, du bleibst weiter aktiv. Was ist dir denn wichtig, was die nächste Generation Naturschützende am Wattenmeer weiter dranbleibt, weiter erarbeitet und wo du vielleicht bei denen auch die Leidenschaft entfachen kannst?
Also ich glaube gar nicht, dass ich da unbedingt die Leidenschaft entfachen muss. Die ist nämlich da. Ich sehe viele, auch junge Menschen, die sich ganz engagiert für das Wattenmeer einsetzen. Also wir haben ja allein im schleswig-holsteinischen Wattenmeer jedes Jahr 100 Freiwillige, die ein freiwilliges ökologisches Jahr und einen Bundesfreiwilligendienst machen im Naturschutz. Ich sehe die ganzen jungen Leute, die für die Nationalparke inzwischen auch arbeiten und für die Umweltverbände. Also da mache ich mir wenig Sorgen, dass da genügend Engagement da sein könnte. Wichtig ist sicherlich für die Nachfolgenden stets zu sehen, dass das Wattenmeer ein Raum ist, der eben nicht nur aus, ich sag mal, einer schleswig-holsteinischen Insel besteht oder einer niederländischen Festlandsküste, sondern dass das ein Wattenmeer ist, was gemeinsam als Weltnaturerbe geschützt ist und immer auch ein bisschen an die Kollegen aus und Kolleginnen aus den Nachbarländern zu denken, die dasselbe Wattenmeer schützen. Und wichtig ist auch, dass wir das Grundprinzip des Wattenmeerschutzes, das habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich das Guiding Principle verfolgen, was sagt, dass natürliche Prozesse im Wattenmeer Vorrang haben und so ungestört wie möglich ablaufen sollen. Also das Grundprinzip des Naturschutzes ist nicht das detaillierte Managen von irgendwelchen Dingen und zu sagen, dieser Salzwiese soll jetzt die eine Pflanze wachsen und nicht die andere Pflanze und sich dann einzumischen als Mensch, sondern zu sagen, das Wattenmeer ist groß genug, im Übrigen auch deshalb als Nationalpark geschützt, dass es sich natürlich entwickeln kann und deswegen müssen natürliche Prozesse auch Vorrang haben. Und diese Einsicht, die uns Menschen manchmal schwerfällt, Natur einfach sich entwickeln zu lassen, da wünsche ich mir besonders, dass die sozusagen erhalten bleibt und auch den kommenden Generationen von Wattenmeerschützenden die Leitlinie ist.
Wenn du jetzt mal in Richtung 10, 15 Jahre später denkst, was wünschst du dir für das Wattenmeer? Wie soll es da aussehen? Wie soll es da sein?
Naja, wenn ich einige Jahre vorausdenke, dann würde ich sagen, dann ist es allerhöchste Zeit, dass wir endlich mit der Fischerei, mit der Krabbenfischerei einen Kompromiss finden, genügend große Teile der Wattenmeernatur im Unterwasserbereich so schützt, dass sie sich auch dort frei entfalten kann. Ich denke, dass es auch notwendig ist, dass endlich die fossile Energieproduktion, also die Ölförderung und die Gasförderung im Wattenmeer oder in seiner Nähe, tatsächlich dann aufgehört hat und die Bohrinseln und Förderplattformen, die es da noch gibt, abgebaut sind. Das sind zwei große Wünsche, die ich dann habe. Aber natürlich der allergrößte Wunsch ist der, dass es gelingt, bis dahin wegweisende Pilotprojekte hinzukriegen, wie man Klimaanpassung im Wattenmeer organisieren kann. Vielleicht, wenn ich noch einen weiteren Traum äußern darf, auch die Energiewende zu erneuerbaren Energien ist ja nicht konfliktfrei, sondern man muss schon dafür kämpfen, dass sozusagen Schutzgebiete nicht mit Windmühlen bebaut werden. Das wird wichtig sein, dass das auch weiterhin gelingt, so aufrechtzuerhalten. Und der Strom von den Offshore-Windenergieparks, die draußen auf der Nordsee entstehen und auch entstehen müssen, weil wir sie brauchen für die Energiewende, der muss an Land kommen. Dazu werden riesige Kabel gebaut und riesige Großbaustellen im Wattenmeer müssen diese Kabel in den Boden versenken. Da ist es schon auch wichtig, dass das so naturverträglich wie möglich erfolgt, wenn wir schon hinnehmen, dass der Nationalpark durch diese Dinge beeinträchtigt wird.
Du hast ja gerade schon gesagt, du bist noch wahnsinnig engagiert und im Vorstand. Hast du dir selber eine Deadline gesetzt, bis wann du aktiv bist fürs Wattenmeer oder bleibt das einfach, weil es Teil deiner DNA ist?
Ich habe mir keine Deadline gesetzt, sondern das hängt letztlich davon ab, ob man das Gefühl hat, noch zu helfen zu können auf der einen Seite und natürlich auch, ob man das natürlich auch, wie lange ich dazu gesundheitlich in der Lage bin. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich irgendwann nur noch ein alter Besserwisser bin, dann würde ich doch lieber den richtigen Ruhestand suchen.
Ich hoffe, du bleibst uns noch ganz, ganz lange erhalten. Vielen, vielen lieben Dank, Dr. Hans-Ulrich Rösner. Danke, dass du hier warst und die Zeit genommen hast. Und danke für deine viele, viele Arbeit, von dem wir alle profitieren auch in einer gewissen Art und Weise, weil wir ja nur als ein Ökosystem miteinander verbunden sind. Wenn ihr noch Fragen habt, dann sehr gerne eine E-Mail an podcast@wwf.de oder ab in die Kommentare bei YouTube oder Spotify. Das war Living Planet, der WWF Podcast. Ich bin Aidin Wegner vom WWF Deutschland und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.